Also, meine Arbeit ist getan. Ich habe alles geschrieben, was ich zu sagen habe, und deswegen ist dieses Buch mein Abschied. Ich werde kein Buch mehr schreiben. Wenn ein Arzt das liest und das nicht versteht, dann soll er seinen Kittel an die Wand hängen. Ihr tut pures Gift in die Blutbahn von euren Kindern und Kleinkindern. Und wie kann man sowas befürworten? Ich befürworte das nicht. Die Menschen werden indoktriniert mit Mythen und diese führen zu Wahn. Und das ist das, was wir erlebt haben.
Er war jahrzehntelang einer der führenden Mediziner Deutschlands. Heute ist er eine führende Stimme des Protests gegen Pharmalügen, politische Willkür und ein Gesundheitssystem, das auf Angst statt auf Aufklärung setzt. Professor Dr. Sucharit Bhakti, Mikrobiologe, international vielfach ausgezeichnet und einer der meistzitierten Medizinforscher Deutschlands. Er sagt jetzt, ich höre auf, und legt ein letztes Buch vor, eine Abrechnung mit Infektionsmythen und Impfirrtümern. Doch warum zieht er jetzt und damit einen klaren Schlussstrich? Und was ist seine letzte zentrale Botschaft an die Öffentlichkeit? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Bhakti. Liebe Zuseher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Elsa auf 1. Herr Professor Bhakti, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bin froh, bei euch noch einmal zu sein.
Herr Professor Bhakti, Sie haben mir geschrieben, dass die Neuauflage des Buchs Schreckgespenst Infektionen nun Ihre berufliche Laufbahn beendet, beziehungsweise dass das Ende Ihrer beruflichen Laufbahn ist. Bevor wir auf dieses abschließende Werk näher eingehen, eine ganz persönliche Frage an Sie. Warum ist jetzt für Sie die Zeit gekommen, einen Schlussstrich zu ziehen?
Weil dieses Buch ist eine Wiederausgabe, eine Neuausgabe des ersten Buches, das ich eigentlich schon als Abschluss meines Berufslebens in die Welt gesetzt habe, vor 10 Jahren. Das war Schreckgespenst Infektionen, Mythen, Wahn und Wirklichkeit. Und in dem Buch wollte ich mein ganzes Leben in der Mikrobiologie und Infektiologie zu Papier bringen für die Laien, also für die Allgemeinheit, sodass das als sozusagen Nachschlagwerk für Laien sein könnte, alles über Infektionen, was wissenswert ist. Und das beinhaltet alles über die Wahrheit und Wirklichkeit, was Infektionen anbelangt. Welche Infektionskrankheiten gibt es, die Hauptkrankheiten? Welche Erreger gibt es, die Haupterreger? Welche sind gefährlich, welche sind nicht gefährlich? Warum sind sie gefährlich, wenn sie gefährlich sind? Wie machen sie einen Menschen krank? Und ich wollte in dem Buch auch aufräumen mit Mythen, das heißt Dinge, die geglaubt werden, aber nicht unbedingt wahr sind, und wollte aufzeigen, wie von diesen Mythen man zu Wahnvorstellungen kommt, und habe als Beispiele die Pandemien, ja, Vogelgrippe, Rinderwahn, Schweinegrippe als Beispiele für Wahn. Situationen, wo die Menschen in die Irre geleitet werden. Warum sie in die Irre geleitet wurden, haben wir nicht ganz klar zu Papier gebracht. Die Co-Autorin ist meine Frau, Carina. Und dann aber, nachdem dieses Buch veröffentlicht wurde, kam die Corona-Krise. Und in diese Corona-Krisenzeit, in diesen 5 Jahren, gingen mir wirklich viele Dinge auf, die ich nicht realisiert hatte. Es fing einfach damit an, dass wir, also Carina und ich, beide nicht verstehen konnten, wie diese Wahnvorstellung überhaupt entstehen konnte. Ja, Corona, Covid-19, wird die Welt umbringen. Man muss eine panische Angst haben, man muss dieses und jenes tun und man muss sich impfen lassen mit einem Impfstoff, der aus unserem Verständnis heraus selbstverständlich extrem gefährlich war. Und obwohl wir versucht haben zu warnen, ging das nicht auf. Und die Welt ging weiter den Weg, auf den sie die Welt getrieben wurde. Und zwar von den Leuten, die das Ganze geplant haben. Dann im Laufe von, ich muss sagen, es hat Jahre gedauert, 2 Jahre, da kamen wir dahinter, dass das Ganze tatsächlich geplant war, gewollt war und dass wir jetzt eben die Durchführung eines Versuchs erlebten, nicht? Und das hat uns so schockiert, mich. Und plötzlich ging uns auf, dass unser eigenes Buch furchtbare Fehler enthielten und dieses Buch war nicht geeignet, die Menschen wirklich auf die Wahrheit, auf die echten Mythen und auf Wahnvorstellungen aufmerksam zu machen. Im Gegenteil, wir haben Fehler gemacht in diesem Buch und einer der gravierendsten Fehler ist, dass wir nicht realisiert haben, dass die schulmedizinische Vorstellung von Impfungen, die wir hervorgebracht haben, weil ich bin Schulmediziner, ich war ein Impfbefürworter. Ich bin immer noch kein Impfgegner, auf gar keinen Fall. Aber ich habe realisiert, dass das, was ich über Impfungen gesagt habe, zu einem guten Teil nicht korrekt war.
Bevor wir da aber jetzt näher ins Detail gehen, was da in dem Buch drinnen steht, vor allem auch über Impfungen, möchte ich jetzt nochmal zurückkommen zu meiner Anfangsfrage. Und zwar, warum denn, vor allem, Sie haben es ja jetzt schon ein bisschen erklärt, der Titel des Buches heißt Infektionen verstehen statt fürchten, Mythen, Wahn und Wirklichkeit. Und warum ist das jetzt Ihnen so wichtig gewesen, dass Sie aus diesem Thema Ihre letzte Arbeit machen?
Weil in der Erstausgabe Schreckgespenstinfektionen wollten wir aufräumen mit den Mythen und erklären, wie Wahnvorstellungen entstanden sind. Und das haben wir so getan, wie unser Verständnis von dem ganzen Stoff damals war. Und ich bin Schulmediziner. Ich war ein Vertreter der Schulmedizin und habe die Fakten, die Wirklichkeit so dargestellt als Fakten, die stehen. Dabei kam durch diese Corona-Krise, kam plötzlich die Erleuchtung in mir auf, dass ich selbst in diesem Buch furchtbare Fehler gemacht habe und nicht wirklich aufgeräumt habe mit den Mythen, die zu Wahnvorstellungen geführt haben. Und das konnte ich nicht einfach stehen lassen. Ich musste das korrigieren. Deswegen ist dieses Buch eine Korrektur von Fehlern, ein Aufheben von Fehlern und eine Richtigstellung von sehr vielen Dingen, die wahnsinnig wichtig werden, auch in Zukunft, damit die Menschen nicht wieder in die Irre geleitet werden können, wie es jetzt passiert ist und immer noch passiert.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Dazu möchte ich einen wichtigen Hinweis jetzt machen. Und zwar, wir verlosen 25 Exemplare, und zwar von Ihnen und Frau Reiß signierte Exemplare dieser Erstausgabe, wo noch für Sie eben viele Dinge drinnen steht, die Sie so nicht stehen lassen wollten, aber was sicher für den Zuseher sehr spannend ist, was sich da geändert hat. Und diese Ausgabe ist ja vergriffen, die gibt's ja so nicht mehr zu kaufen. Aber Sie hatten noch welche zu Hause, haben Sie signiert, und wir möchten sie verlosen unter den Zusehern. Mehr Details dazu verrate ich aber am Ende der Sendung. Jetzt möchte ich weitermachen mit dem Interview. Nur an dieser Stelle der Hinweis. Aber ich möchte jetzt auch ein Stück aus dem Vorwort vorlesen von der Neuauflage, was jetzt sehr gut dazu passt, was Sie gerade gesagt haben, was ich sehr spannend gefunden habe und ja, das auch nochmal unterstreicht, Ihren Wandel auch des Denkens seit all diesen Jahren. Und da war ja auch eben Corona dazwischen. Und was Sie halt, wie Sie das halt beschreiben, wie es Ihnen da gegangen ist, das finde ich sehr spannend. Das möchte ich jetzt kurz vorlesen aus dem Buch. Die erste Fassung entstand zu einem Zeitpunkt, zu dem wir zugegebenermaßen noch sehr naiv waren. Als wir noch glaubten, wenn wir abends die Nachrichten auf ARD oder ZDF anschauen, wären wir umfassend und korrekt informiert. Als wir noch annahmen, den Politikern stünden einfach nur die falschen Ratgeber zur Seite. Sonst würden sie sicher ganz anders entscheiden. Als wir noch dachten, natürlich muss die Pharmaindustrie auch ihre Gewinne machen, aber die würden ja nichts auf den Markt bringen, wenn es nicht zumindest halbwegs geprüft worden wäre. So kann man sich irren. Das sind die Worte im Vorwort der Neuauflage. Es macht sehr neugierig, was eben da jetzt wirklich weichen musste, was alles neu geschrieben musste und was bleiben durfte. Die Frage an Sie.
Ja, also ich hole ein bisschen aus, ja. Als es uns klar wurde, dass das Ganze geplant war, und zwar im Detail, Jahre zuvor, bis hin zu der Anwendung dieser lebensgefährlichen, genmanipulierten sogenannten Impfstoffen, die keine sind, da habe ich angefangen zu fragen, wie konnte das überhaupt dazu kommen? Und dann fing ich an, in den Geschichtsbüchern zu lesen, über Geschichte, Politik, Wirtschaft und wie alles zusammenkommt, dass diese Gesellschaft, die wir haben, entstanden ist. Und ich muss euch sagen, dass ein ganz, ganz wichtiges Buch für mich ist das Buch von Rainer Mausfeld, Hybris und Nemesis. Denn da sprang mir ein Kapitel entgegen ins Auge, und das bleibt in meinem Gehirn für immer. Da schreibt Rainer Mausfeld, Kapitalismus und Demokratie sind miteinander nicht vereinbar. Es sind Begriffe, die einfach nicht vereinbar sind. Und unsere Gesellschaft ist eine kapitalistische Gesellschaft. Warum ist nicht vereinbar? Weil Kapitalismus nährt ein Instinkt, der urmenschlich ist und die Tiere nicht haben. Und dieser Instinkt ist Gier. Gier. Und Gier nach mehr. Mehr Geld, mehr Macht, mehr, ja, Macht. Und da alles auf der Welt endlich ist, heißt das, damit eine Schicht mehr bekommt, muss die andere weniger haben. Und deswegen entsteht die Hierarchie in der Struktur dieser Gesellschaft. Es gibt also die, die ganz oben sind, die haben die meiste Macht, und die verbünden sich mit anderen, die ähnlich, ne, gesonnen sind, und bilden dann praktisch ihr Bollwerk und überhaupt ihr Kontrollwerk. Das sind die Privilegierten, das sind die, die mehr haben als die anderen, und das sind die, die von den anderen eben Dinge nehmen. Damit das funktioniert, müssen sie in der Lage sein, die anderen in der Gewalt zu haben. Das heißt, sie müssen auf irgendeine Weise Gewalt ausüben, und wenn sie dazu bereit sind, dann kommt eben dieses zweite Urinstinkt, der nur in Menschen lebt. Tiere haben das nicht, nämlich die sind bereit, ihren Mitmenschen Gewalt anzutun. Diese Gewalt kann verschiedene Arten sein. Militärisch, das ist ganz klar. Früher, die Sklaven wurden ausgepeitscht, ja. Die Dienerschaften wurden gemartert, gefoltert, auch teilweise umgebracht. Ich meine, ich komme auch aus einer Gesellschaft, die totalitär war immer. Und ich habe nachgelesen über die Geschichte Thailands. Vor Hunderten von Jahren war es so, dass die Diener des Königs, die wurden tatsächlich wie die Sklaven behandelt. Bis hin zu Hinrichtungen, wenn sie etwas Falsches getan haben. Und das ist der Grund natürlich, weswegen die Völker, die die besten Waffen hatten, Gewalt, haben die Macht übernommen über die anderen. Das war die erste Art. Aber dann kam die Wirtschaft, wo man mit wirtschaftlichen Mitteln Gewalt ausüben konnte, die Menschen in Armut getrieben haben. Und jetzt habe ich verstanden, dass eine neue, ganz neuartige Waffe die Medizin ist, und zwar mein eigenes Fach, die Infektionskunde. Und ich habe realisiert, dass ein wichtiger Zugang zu dieser Gewalt ist, dass man die Unterdrückten in Angst und Panik versetzen und auch bedrohen können mit Angst und Panik. Um das zu tun, muss man auch die nächste menschliche Einzigartigkeit ist die Fähigkeit zu denken. Man muss ihnen tatsächlich in ihre Denkfähigkeit eingrenzen. Denn Wissen ist Macht und Unwissen ist Ohnmacht. Und das haben sie verstanden. Und deswegen kam eben dieser ganz neue Zugang, je weniger die Leute von dem Thema verstehen, die gebraucht wird, in diesem Fall die Medizin, Infektionskunde, desto ohnmächtiger sind sie. Und mein Fachgebiet ist dazu ideal, weil es wirklich schwer ist, Infektiologie, Infektionskunde zu verstehen, die Wirklichkeit zu verstehen. Und deswegen kann man Mythen erfinden. Und die Menschen werden indoktriniert mit Mythen, und diese führen zu Wahn. Und das ist das, was wir erlebt haben. Deswegen habe ich gedacht, jetzt schreibst du das Ganze neu und räum auf mit den Mythen. Ein Mythos, was in unserem alten Buch war, ist, dass tatsächlich man Gefahren bannen kann in der Infektionskunde durch richtige Impfungen. Ja? Und ich habe gesehen, dass das eben eine, ja, das haben wir schlecht gemacht. Wir haben es einfach schlecht gemacht. Denn ich habe selbst nicht realisiert, dass ich nicht kritisch genug war gegenüber Impfungen und wirklich die drei Säulen, auf denen jede Impfempfehlung stehen muss, nicht wirklich selbst überdacht habe. Die drei Säulen sind die Notwendigkeit zu impfen, und die Notwendigkeit ist nur gegeben bei einer wirklich lebensgefährlichen Infektionskrankheit. Und davon gibt es kaum welche noch heute. Kaum welche. Wenn aber eine Infektionskrankheit nicht lebensgefährlich ist, dann fehlt schon die erste Säule, die Notwendigkeit, eine Impfung durchzuführen. Die zweite Säule ist, wenn die Krankheit tatsächlich sehr gefährlich ist, dann muss die Impfung auch wirksam sein. Wenn die Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist, dann steht die zweite Säule auch nicht. Und dann darf man diese Impfung nicht durchführen. Die dritte Säule ist die Sicherheit. Das heißt, die Gefahr der Impfung muss im Vergleich zu dem Nutzen so gering sein, dass dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis vertretbar ist. Und das habe ich im ersten Buch gar nicht so wirklich dargestellt. Das ist in einem neuen Buch vollkommen dargelegt. Und dann haben wir die einzelnen Impfungen einzeln besprochen. Und haben gesagt, ja, angefangen mit so Dinge wie Masern, Mumps, Röteln, ja, sind die Masern wirklich so gefährlich, dass man eine Impfung braucht? Geschweige denn eine Impfpflicht einführt? Und die Antwort ist nein. Die Masern sind nicht gefährlich genug. Und an Masern stirbt eigentlich kein Mensch, wenn er richtig behandelt wird. Auch das kommt im Buch vor. Ja, früher die Menschen, die an Masern gestorben sind, die sind gestorben an den Bakterien, Superinfektionen, genauso wie die Grippekrankheit. Die Grippekranken starben wegen der Bakterien, die in die Lunge kamen, nachdem die Lunge vorgeschädigt war. Seitdem es Antibiotika gibt, wenn man die richtigen Antibiotika gibt, dann stirbt kein Mensch mehr an den Masern, wirklich keiner. Egal wo auf der Welt. Und um zu kommen, wir müssten die Masern ausrotten, das ist sowas bescheuert und dumm, weil, und das ist auch etwas, was wir im Buch noch einmal darlegen, das Immunsystem braucht diese Auseinandersetzung mit den Erregern, die kommen und gehen, ja. Das ist eine Interaktion zwischen Infektionserregern und Mensch, die normal ist. Und die ganze Evolution baut darauf, dass wir in Symbiose leben, mit Infektionserregern, die es nicht gelernt haben, uns umzubringen. Und die wenigsten Erreger wollten uns überhaupt umbringen. Das war eben ein Fehler in der Natur. Es ist für Bakterien und Viren viel besser, wenn wir nicht umgebracht werden. Dann können sie nämlich sich ausbreiten.
Ja, das ist ja bei Masern, gerade in jungen Jahren wäre es ja eigentlich vorgesehen, dass sich die Menschen in jungen Jahren infizieren und dann ein Leben lang immun sind. Und das heißt ja gerade bei den Masern, dann im Erwachsenenalter sind sie ja eher gefährlich oder bei den alten Menschen oder eben bei den Säuglingen. Früher ist es dann durch Nestschutz diese Immunität bei den Säuglingen weitergegeben worden. Das heißt, diese natürliche Immunität und der natürliche Schutz ist mit den Impfungen ja unterbrochen worden. Es war ja eben eigentlich eine Kinderkrankheit und so hätte es auch bleiben sollen. Und mit diesem Eingriff der Impfungen wurde das ja völlig durcheinander gebracht. Und das, was Sie jetzt erklären, hat ja dann den Lauf genommen.
Und so steht es auch im Buch. Nicht nur für die Masern, sondern für so viele Dinge. Und wir ziehen dann einen Schlussstrich und erklären auch, wir sind keine Impfgegner. Es gibt Impfungen, die sehr wichtig sind und lebensrettend sein können. Und ich sage jetzt noch einmal, ich habe es in den letzten Wochen immer wieder gesagt, Tetanus, also und Tollwut sind zwei Impfungen, die wir ausführen, warum die Impfung so wichtig ist, wenn sie notwendig ist. Und das bedeutet nicht, dass wir Befürworter sind der Durchimpfung der gesamten Kinderpopulation in Deutschland. Auch das wird klargestellt. In Afrika, in Thailand, in Asien, ja, weil da kommt es immer öfter vor, dass junge Menschen sich verletzen, und zwar schwerst verletzen, mit ja, Unfälle und was weiß ich, wo der Dreck, die Erde, in diese Wunden gelangt. Und wenn Erde oder überhaupt diese Bakterien sind in Sporenform, das heißt Dauerform, überall in der Erde, auf der ganzen Welt, wenn sie reinkommen und die Wunde ist nicht gut durchblutet, es ist kein Sauerstoff da, dann können sie aus den Sporen schlüpfen, ja, und dann werden sie zu Bakterien, sie in Lebensform, und dann bilden sie eben das Gift. Und das Gift ist das, was die Menschen umbringt, und zwar mit einer unglaublichen Effizienz, ja. Wenn jemand Wundstarrkrampf bekommt, auch heute, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben über 50%. Bei Tollwut, das ist ein Virus, das ist das virale Gegenstück zu Tollwut, ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben fast 100%. Jeder, der Tollwut krank ist, und Jetzt kommt mir nicht um zu sagen, es gibt kein Tollwut in Deutschland und Österreich. Das stimmt, es gibt praktisch keinen. Aber es gibt Länder, wo die Tollwut zu Hause ist. Indien zum Beispiel. Jeden Tag etwa gibt es 50 Tollwutkranke, die sterben werden in Indien. Heute noch. Ja. Und das sind Dinge, wir leben nicht nur auf der Welt. Deswegen ist es wichtig für Thailänder, für Inder, für Leute in diesen Ländern, wo die tollwütigen Hunde herumlaufen, ja, streunende Hunde, und Menschen beißen und die Tollwut weitergeben. Die tollwütigen Menschen, die geben es nicht weiter, aber sie werden sterben. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass wenn etwas sehr, sehr gefährlich ist, das nicht weitergegeben wird. Auch genauso wie Tetanus, Wundstarrkrampf, wird nicht von Mensch zu Mensch weitergegeben. Deswegen richtig gefährliche Infektionserreger, die gleichzeitig extrem ansteckend sind, gibt es nicht. Und das ist der erste Mythos, der kommt, ja, mit Covid-19. Extrem ansteckend und extrem gefährlich. Jeder, der etwas von Infektiologie wirklich die Wirklichkeit weiß, und das ist in diesem Buch dargelegt, wird sofort hellhörig. Moment, das gibt es nicht. Und das schreiben wir auch im neuen Buch, ja.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Ja, gerade bei Tetanus schreiben Sie ja auch was Spannendes, beziehungsweise überhaupt ein generelles spannendes Thema, die Auffrischungsimpfungen. Und da schreiben Sie ja bei Tetanus, dass eine Auffrischungsimpfung im Erwachsenenalter nicht nötig ist, entgegen den Empfehlungen. Wie ist das überhaupt generell so? Kann man denn den Glauben diesen Auffrischungsintervallen, diesen Zeitintervallen oder überhaupt, dass man Auffrischungsimpfungen bei so vielen Impfungen braucht?
Nein, wir brauchen überhaupt keine Auffrischimpfung. Also erstens muss ich sagen, und das haben wir auch im Buch erklärt, ja, bei Tetanus und Tollwut gibt es nur nicht nur die Impfung mit dem klassischen Impfstoff. Der klassische Impfstoff gegen Tetanus ist das Gift, das entgiftet wird. Und dieses nicht aktive Gift wird gespritzt. Und gegen das nicht aktive Gift werden Antikörper gemacht. Und diese Antikörper können dann, weil sie im Blut sind, wenn das Gift sich ausbreitet, bei echten Infektionen, breitet sich das Gift immer über den Blutweg ab. Und da können die Gifte von den Antikörpern gefangen werden und aufgefangen werden, ja. Dieses Gift wirkt in solch kleinen Mengen, dass man nur wenig Antikörper braucht, um diese winzige, fast unmessbare Mengen von Gift abzufangen. Und diese Restantikörpermenge ist da Jahrzehnte nach der Impfung, wenn die Impfung normal durchgeführt wird. Aber nicht nur gibt es die aktive Impfung mit dem Impfstoff, es gibt auch die Möglichkeit, Antikörper selbst zu geben, ja, in die Menschen, die sich verletzt haben. Und ich meine, bei Tetanus, und ich möchte es gerne ganz klar sagen, ja, das A und O, um Tetanus zu verhindern, ist nicht einmal die Impfung, sondern es ist die gute Wundbehandlung, die saubere Wundtoilette. Das habe ich als Student gelernt von den Chirurgen, ja. Eine Wunde muss glatte Ränder haben, damit der Sauerstoff drankommt. Denn diese Bakterien hassen Sauerstoff. Wo Sauerstoff ist, können sie überhaupt nicht schlüpfen, sie können das Gift nicht machen und man bekommt keinen Tetanus. Deswegen die gute Wundversorgung ist der beste Präventivmaßnahme. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Antikörpern zu spritzen, die, falls die Bakterien tatsächlich noch Schlupflöcher finden und das Gift machen können, diese Antikörper werden das Gift abfangen in der Blutbahn, ja. Und wenn das passiert, dann kriegt man keinen Tetanus. Und dasselbe ist mit Tollwut übrigens. Wenn man gebissen wurde von einem tollwütigen Hund, und in Indien gibt es jährlich ungefähr 9 Millionen Hundebissverletzungen, ja. In Sri Lanka, ich habe es gerade nachgeguckt, 250.000 im Jahr. Es ist unglaublich. So dass in Sri Lanka, wenn jemand von einem streunenden Hund gebissen wird, und die Leute da unten wissen sehr wohl, wenn ein Hund Tollwut verdächtig ist, muss der eingefangen werden, muss er untersucht werden. Und diese Antikörper, die bekommt man in Sri Lanka von jedem öffentlichen Krankenhaus. Umsonst. Umsonst. Man muss nur danach fragen. Das können die Inder nicht tun, weil sie können sich das nicht leisten. Es gibt zu viele Inder, die gebissen werden, zu viele Ausländer. Deswegen, wenn sie von einem tollwütigen Hund gebissen werden, dann lieber in Sri Lanka als in Indien, komischerweise. Ja. Man muss aber das wissen. Und das kann man in diesem Buch lesen. Ja. Wir sagen nicht, dass sie sich impfen lassen sollten, falls sie hinreisen. Aber wenn sie da sind und gebissen werden, dann sollen sie verdammt nochmal dran denken, dass sie sterben können.
Sie sagen generell nichts, dass irgendwer etwas tun soll. Also Sie halten sich überhaupt mit konkreten Empfehlungen sehr zurück in dem Buch. Aber was ich gelesen habe, ist eine ganz konkrete, sehr gewagte, zumindest unter denjenigen, die das verteidigen, sehr gewagte Aussage. Und zwar, ich sage offen, dass ich von Impfungen bei Kindern unter 3 Jahren abrate. Da würden jetzt sehr viele Ärzte oder überhaupt allgemein sehr viele Menschen die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Warum raten Sie bei Kindern unter 3 Jahren von Impfungen ab?
Ja, bevor Sie also die Hände über den Kopf schlagen, würde ich vorschlagen, dass Sie das Buch lesen. Weil das Buch ist so geschrieben, dass sogar die Kolleginnen und Kollegen, die es jetzt nicht wissen, das verstehen müssten. Wir haben das in einer Sprache verfasst, dieses Buch, dass jede Oberstufler versteht, jeder Lehrer versteht, geschweige denn ein Arzt. Wenn ein Arzt das liest und das nicht versteht, dann soll er seinen Kittel an die Wand hängen, ja, denn er ist offensichtlich entweder zu indoktriniert oder zu wenig intelligent, um Arzt zu sein. So, und außerdem fehlt ihm eins: Es fehlt ihm die morale Einbindung in seinen Beruf, die Ethik, die ärztliche Ethik fehlt ihm. Das ist das, was ich überhaupt da habe ich meine Hände über den Kopf geschlagen. Wie können meine Kolleginnen und Kollegen Menschen so verletzen und umbringen durch die Anwendung eines Impfstoffs, der wirklich für jeden, der ein bisschen medizinisch vorgeschult ist, wo es klar sein musste, dass diese Impfstoffe lebensgefährlich sind? Ich halte diese Impfstoffe für die größte Gefahr der Menschheit. So, jetzt kommen zurück zu Ihrer Frage. Warum keine Kinder unter 3 Jahren? Die Antwort ist einfach. Wenn ein Impfstoff aus klassischen Substanzen, das sind inaktivierten Substanzen, bestehen, und das sind eben Bakteriengifte, ja, oder auch Viren, die inaktiviert sind, dann enthalten sie auch Zusatzstoffe, Verstärker, die die Immunantwort verstärken. Ein unglaublich häufig verwandtes Material ist Aluminium, Aluminiumsalze. Und diese Aluminiumsalze sind Gift, ja, sind pures Gift. Sie kommen in die Blutbahn, und wenn die Ärzte nicht wissen, dass diese Gifte, solange sie nur eingeatmet wird, ja, Aluminium gibt es überall, und wir essen auch jeden Tag Aluminium, und dann kommen die Behörden auch Robert-Koch-Institut und Paul Ehrlich und sagen, ach, die Mengen, die man spricht, sind so klein im Vergleich zu dem, was man jeden Tag einnimmt oder durch den Körper geht. Und das schreiben wir auch, ja. Was verschwiegen wurde und verschwiegen wird bis zum heutigen Tag, ist, dass wenn man diese Dinge in die Muskeln spritzt, kommen sie in die Blutbahn. Und man sie aber isst, kommen sie nie in die Blutbahn. Ja, da gibt es eine Barriere zwischen Magen-Darm-Trakt und Atemtrakt und Blut. Und das ist der große Unterschied. Wenn etwas in der Blutbahn ist, was giftig ist, und dieses Gift kommt, geht überall hin, genauso wie diese genbasierten Impfstoffe, die sind verpackt in der Verpackung, und diese Verpackung kommt wie Aluminium überall ins Gehirn, ja, geht durch die Plazenta, geht ins Kind, und die Giftigkeit ist eine Frage der Konzentration, ja, und je weniger Blut man hat, desto höher ist die Konzentration. Das heißt, ja, die Konzentration in Kindern unter 3 Jahren ist nach einer Impfung mit Diphtherie, Tetanus, Pertussis unglaublich hoch. Ja? Und wenn irgendjemand sagt, das macht nichts, muss er rausgeschmissen werden. Er muss wirklich sofort entlassen werden. Es geht nicht. Ihr tut pures Gift in die Blutbahn von euren Kindern und Kleinkindern. Und wie kann man sowas befürworten? Ich befürworte das nicht. Ich sage, wenn Sie sich für die Impfung entscheiden, und wir überlassen es euch, nachdem wir alles dargelegt haben in diesem Buch, was wir wissen und was wir nicht wissen, dann sagen wir, dann wartet wenigstens die 3 Jahre ab. Denn dann ist die Vergiftung nicht so stark. Es ist ja etwas, was kaum sich aussagen lässt. Aber das ist der Grund, weswegen ihr lieber nicht die Hände über den Kopf schlagen, sondern bitte lest das. Die andere Art zu impfen, und zwar Kleinstkinder, die jetzt empfohlen wird übrigens von Robert Koch und Paul Ehrlich und überhaupt CDC, ist die Impfung mit Lebendviren, die Lebendimpfung, ja, die mit angeblich harmlosen Viren, ja. Und was wir schreiben ist, wer hat gezeigt, dass die Viren harmlos sind, und wie haben sie das gezeigt? Niemand hat es wirklich gezeigt. Ja, denn um das zu tun, muss man schauen, wo diese harmlosen Impfviren hingehen und wie lange sie in diesen Organen weiterleben. Denn die Viren sind nicht von heute auf morgen weg. Wer das behauptet, versteht nichts von Viren, versteht nichts davon.
Und auch
Und
ausgeschieden werden, oder? Das ist ja auch ein Punkt bei den Lebendimpfstoffen.
ja, natürlich können sie auch, die werden ausgeschieden, ja. Die Rötenimpfstoffe, die leben, die wurden also, ja, Wahnsinn. Und das hat auch zur Beendigung der Lebendimpfung mit mit Polio, Entschuldigung, Polioviren geführt, weil die Polioviren, Impfviren selbst haben sich dann entpuppt als gefährlich. Und es gab richtige Polioepidemien durch die Impfviren. Und das führte dazu, dass die Polio-Impfung mit dem Lebendvirus nicht mehr durchgeführt werden darf in Deutschland. Dafür gibt es einen Totimpfstoff, Polio, dessen Wirksamkeit nie gezeigt wurde. Und das ist das, was wir auch schreiben. Es ist für keine Impfung je eine echte Wirksamkeit nachgewiesen worden, außer Tollwut und Tetanus. Und auch da geben wir Beispiele im Buch.
Ja, da würde ich jetzt eben noch bei dem bleiben, ja, dass man, Sie sagen ja, wie gesagt, jetzt nicht konkret, geben ja keine konkreten Impfempfehlungen im Buch ab. Aber wenn ich Sie jetzt direkt fragen würde, was würden Sie, Sie haben jetzt gesagt, Kinder unter 3 Jahren sowieso nicht, aber welche Impfungen würden Sie für Kinder ab 3 Jahren empfehlen? Und von welchen würden Sie wirklich strikt abraten?
Wir geben überhaupt keine Empfehlungen ab. Das ist auch etwas, was wir im Buch schreiben. Wir geben keine Empfehlung ab. Das tue ich nicht. Ich sage, meine Empfehlung ist, lest das Buch und entschließt euch selbst. Jede Impfung muss auf freiwilliger Basis geschehen. Es darf keine Impfungspflicht sein. Das ist das Einzige, was wir klar aussagen. Aber die Entscheidung, ob oder ob nicht, hat jede selbst zu treffen.
Sie bezeichnen das Buch als Abschiedsgeschenk an alle. Warum ist es Ihr Abschiedsgeschenk und welche besondere zentrale Botschaft enthält es für Sie, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
Es ist mein Geschenk, weil ich möchte gerne Wissen weitergeben. Und in diesem Buch ist alles Wissen, was ich habe, was ich für wichtig halte, für alle drin. Und deswegen ist es mein größtes Geschenk. Ich gebe es euch. Ich kann es euch nicht umsonst schenken, weil ich wüsste nicht, wie ich so viele Bücher herstellen sollte. Dazu reichen meine Mittel nicht, auch nicht, um einen Bruchteil von denen zu erreichen. Aber eins habe ich gemacht. Ich habe gesagt, ich halte diese genbasierten Impfungen, insbesondere die RNA-Impfungen, für die größte Gefahr, die die Menschheit je bedroht hat, oder ja? Und ich habe ein Kapitel geschrieben über genbasierte Impfungen, insbesondere RNA-Impfstoffe. Und das sind 8 Seiten. Und ich halte diese 8 Seiten für das Wichtigste, was ich je geschrieben habe. Ich habe deswegen mit Herrn Kopp ausgemacht, dass wir eine Leseprobe anbieten für euch alle. Und das seht ihr, wenn ihr auf die Seite geht, wo das Buch angeboten wird, gibt es eine Leseprobe. Und zwar zum kostenfreien Download.
Das haben wir übrigens auch bei uns beim Auf1-Shop. Wir blenden die URL ein. Wir haben es auch zum kostenfreien Download beim Buch zur Verfügung gestellt.
Das ist eben das Top meines Geschenks. Denn da habe ich wirklich allen das geschenkt, was für mich das Wichtigste ist in diesem Buch. Und ich bitte euch, ich bitte wirklich meine Kolleginnen und Kollegen, wenn nichts anderes, dann dieses eine Kapitel zu lesen. Es kostet euch nichts. Es kostet euch maximal 1 Stunde. Maximal 1 Stunde. Und ich bitte alle, alle Kolleginnen und Kollegen, alle Berufstätigen, alle medizinisch Tätigen, das zu lesen. Ich bitte alle Lehrer und alle, die in Bildungsministerium, ja, ich bitte alle Juristen, das zu lesen, weil ich hoffe, dass zukünftig, wenn jemand kommt und sagt, das habe ich nicht gewusst, deswegen habe ich es noch gemacht, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Und übrigens, ihr habt ihr wahrscheinlich schon gehört, vorgestern hat Kennedy die Impfempfehlung von alle Corona-Impfstoffen zurückgezogen für Leute, die nicht eindeutig besonders gefährdet sind. Das heißt für alle gesunden jungen Menschen. Und mit der Rücknahme, ja, fehlt im Prinzip die juristische Grundlage für diese PrEP Act. Diese PrEP Act schützt die Hersteller, die Impfstoffhersteller vor Klagen, Schadenersatzklagen. Dieses ist jetzt weggefallen, in Amerika zumindest. Und ich denke, dass da es in Amerika weggefallen ist, werden die ersten Klagen in Amerika folgen, wenn jemand es noch wagt, Kinder und jungen Menschen, die nicht vorerkrankt sind, mit diesen Impfstoffen, ja, zu impfen, und die erleiden dann ein Schaden, werden krank und sterben. Denn ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, Aber mir ist zugetragen worden von Juristen, dass wenn es darum geht, dass ein Impfstoff lebensgefährlich verletzt und tötet, dann gilt Beweisumkehrpflicht. Das heißt, die Pharmaindustrie muss beweisen, dass der Impfstoff das nicht getan hat. Und das werden sie nicht können. Das ist meine große Hoffnung.
Meine letzte Frage ist an Sie zum Schluss, ist eine ganz persönliche Frage. Und zwar, weil Sie ja Ihre Stimme gegen Unrecht erhoben haben, haben Sie einiges durchmachen müssen und auch viele Schläge einstecken müssen. Wie, wenn Sie das alles gewusst hätten, hätten Sie dann trotzdem so gehandelt?
Ja, natürlich. Ich konnte ja nicht anders. Genauso wie ich nicht anders konnte, als dieses Buch neu zu schreiben. Weil, wissen Sie was? Meine Mutter war meine erste Lehrerin, und sie war auch die erste Ärztin, in meinem Leben. Und sie hat mir gesagt, als ich ihr sagte, ich werde Arzt, ja, wie du. Sie hat gesagt, ein Arzt darf vor nichts Angst haben, nur vor einer Sache, nämlich einen Fehler zu machen. Einen Fehler zu machen, der die Menschheit schadet. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, musst du versuchen, diesen Fehler zu korrigieren. Nur so kannst du den Fehler wieder gut machen. Und davor darfst du auch niemals Angst haben. Deswegen musste ich dieses Buch neu schreiben und meinen Fehler korrigieren.
Ja, dann danke ich Ihnen nun, Professor Bhakti, für dieses Interview, für Ihre Arbeit und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihren weiteren Weg.
Ich Ihnen auch und ich danke Ihnen auch für Ihre wunderbare Arbeit. Auf Wiedersehen alle.
Auf Wiedersehen. Liebe Zuseher, wie angekündigt, habe ich noch einen kleinen Hinweis für Sie. Unter allen Käufern der Neuauflage des Buches von Sucharit Bhakti verlosen wir insgesamt 25 signierte Erstausgaben aus dem Jahr 2016. Die Gewinner werden per Zufallsprinzip ermittelt. Ich wünsche Ihnen viel Glück und verabschiede mich nun mit einer gewohnten Bitte. Auf eins kann nur senden, wenn Sie spenden. Wenn Sie also etwas geben können und möchten, bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Elsa auf 1.